5, 4, 3, 2, 1, 0.
Mission out of control. Der Podcast des Evangelisch-Lutherischen Missionswerks in Niedersachsen. Mit Dirk Freudenthal und Holger Trocher.
Ha, Folge 26 von Mission Out of Dirk
Control.
Ja, du musst hier ein bisschen näher an das Mikrofon rankommen, damit man dich versteht.
Versuch mal das. Aber gleich auf deinem Schoß, Holger.
Ja, würde ich sagen, versuchen wir doch einfach nochmal. Also Mission Out of
Control.
Ja, und heute sind wir auch ein bisschen außer Kontrolle, ne?
Ja, bei dem Wetter kann man das wohl so sagen, ja.
Ja, ist gut. Heute geht es um ein Thema, was echt spannend ist. Das hört man immer mal wieder, aber man hat eigentlich überhaupt keine Ahnung davon.
Nee, das stimmt. Man hat immer so ein Bild vor Augen von bestimmten Leuten in Uniform, die soziale Arbeit machen. Aber so genau weiß man so richtig oft nicht, worum es dabei geht.
Naja, wollen wir es mal auflösen. Es geht ums Thema Heilsarmee.
Genau.
Und ich war mal wieder unterwegs und habe einfach gefragt, hey, was ist eigentlich Heilsarmee?
Jetzt bist du dran.
Die Heilsarmee. Man hört immer wieder davon, aber man weiß nicht wirklich, was sie tut. Weißt du, was die Heilsarmee eigentlich so macht?
Leider nein, da kenne ich nur den Schlager von Udo Jürgens. Irgendwas mit Schnaps und Teufel, glaube ich.
Und der Heilsarmee?
Ja, ich meine, oder?
Ich habe keine Ahnung, ich kenne den Song nicht.
Die Heilsarmee sagt mir graue Bekleidung und dass sie vielleicht von Haus zu Haus gehen, um Spenden zu bitten für irgendwelche Projekte, die sie unterstützen.
Anti-Alkoholiker?
So, und jetzt haben wir wen da, der es wirklich wissen muss. Mareike Walz. Hallo, Frau Walz.
Hallo.
Mensch, Sie wissen, Sie können mir Antworten geben. Sie kennen die Heilsarmee, oder?
Ja, das wäre gut auf jeden Fall, wenn ich die Heilsarmee kennen würde. Genau, ich arbeite für die Heilsarmee hier auf St. Pauli in Hamburg und bin sogenannte Heilsarmee-Offizierin.
Mein Gott, das hört sich ja richtig offiziell an und das ist der Standort, wo die Heilsarmee tatsächlich, wo man die ganzen Bilder auch irgendwie im Kopf hat. Die Heilsarmee gehört nach St. Pauli wie, weiß ich nicht, der VfL nach Bochum meinetwegen.
Ja, oder der HSV oder nach Hamburg, genau, oder der St. Pauli. Genau, Fußballverein. So
was
gehören wir dazu.
Was genau, den ganzen Tag, Mensch, bei der Heilsarmee?
Was man den ganzen Tag macht? Also ich mache alles von Büroarbeit über Predigten schreiben, Hausbesuche und dann haben wir noch eine Tages- und Aufenthaltsstelle für Menschen in Obdachlosigkeit und Nachbarn und die hat Dienstag bis Freitag offen. Also ein ganzer wunderbarer, bunter Blumenstrauß, was ich so in meiner täglichen Arbeit mache.
Sie sind ganz nah dran am Menschen wahrscheinlich, ne?
Oder ja, auf jeden Fall. Und das liebe ich sehr, einfach so nahbar zu sein für die Menschen und auch einfach ein Teil von diesem Stadtteil auch zu sein auf St. Pauli. Ja.
Was gibt's denn da für eine Range jeden Tag? Von bis, wo fängt's an und wo endet das unter Umständen?
Also, wenn wir am Dienstag anfangen, da haben wir einen ganz bunten Haufen an Menschen, die kommen. Wir haben eine Ausgabestelle für Lebensmittel auch am Dienstag. Da kommen Eltern mit ihren Kindern und holen sich Lebensmittel ab, Familien. Da kommt aber auch die Seniorin von gegenüber, der langweilig ist und sagt, langweilig ist es hier nie. Das stimmt. Wir haben Menschen in Obdachlosigkeit, die kommen. Wir haben auch Gemeindemitglieder, die ab und zu mal reinschauen. Also ganz unterschiedlich. Und manchmal auch ganz neugierige Touristen, die sagen, Heilsarmee, was ist denn das? Genau. Ja.
Hat man schon mal gehört, weiß man aber nicht, was es ist wahrscheinlich. Ne?
Genau. Ja, und ich freue mich immer, wenn Leute einfach neugierig sind und auch keine Hemmschwelle haben und einfach reingucken einmal. Und wenn ich dann gerade vor Ort bin, dann stehe ich auch gerne Rede und Antwort. Ja.
Bevor wir gleich noch 3, 4 Fragen zu Ihnen stellen, eine Frage habe ich noch. Wir haben gerade ein bisschen bei Wikipedia nachgeguckt, muss ich ehrlich gestehen. Wir haben festgestellt, die Heilsarmee ist ja tatsächlich eine Kirche, ne?
Ja, genau. Also wir sind eine Kirche, die sozial ausgerichtet ist. Also ich sage das immer gerne mit meinen eigenen Worten. Also was ich Sonntag predige, lebe ich unter der Woche auch.
Jetzt wollen wir Sie noch ein bisschen persönlich kennenlernen. Ja. Erzählen Sie doch mal 2, 3 Sachen über sich. Wie alt sind Sie? Wie sind Sie zur Heilsarmee gekommen?
Genau, ich bin 47 Jahre alt und ich wurde im wahrsten Sinne des Wortes mit dem Kinderwagen in die Heilsarmee geschoben. Mein Vater war früher als junger Mann schon bei der Heilsarmee gewesen. Dann hat er meine Mutter kennengelernt und dann hatten so eine Zeit der Pause. Da waren sie in einer evangelischen Kirche. Und dann, als ich geboren worden bin, hat mein Vater gesagt und meine Mutter auch, ach Mensch, Heilsarmee, mir wäre es vielleicht eigentlich auch was wieder, was für unsere Familie, die wir gerade gründen. Und so wurde ich in Hannover im wahrsten Sinne des Wortes mit den Kinderwagen in die Heilsarmee geschoben. Ich konnte mir aber nie vorstellen, meine Eltern sind beide auch Heilsarmee-Offiziere, ich konnte mir selber aber nie vorstellen, Heilsarmee-Offizierin zu werden. Und wie das manchmal so ist, wenn Gott einen beruft und ins Leben spricht, dann ist man manchmal überrascht. Und so war ich auch überrascht, als ich im Jahr 2000 ungefähr war, das so ganz klar wusste, Heilsarmee, das soll es so werden, mit Haut und Haaren.
Genau. Haben Sie irgendeinen theologischen Hintergrund? Haben Sie studiert?
Genau, die Heilsarmee, zu dem Zeitpunkt hatte die Heilsarmee sich angeschlossen dem Institut für Gemeindebau und Weltmission, dem IGW. Und es war tatsächlich für mich ganz wunderbar, weil da einfach ganz unterschiedliche junge Leute und jung gebliebene Leute studiert haben aus den unterschiedlichsten Richtungen, Baptisten, Methodisten, Heilsarmee, Brüdergemeinde. Wir hatten auch jemand aus der Landeskirche und es war einfach wirklich ganz wunderbar, schon so gelebten Glaube, so unterschiedlich, wie es auch immer aussieht, in den unterschiedlichen Sachen, die man herbringt aus seiner Heimatkirche, war das eine ganz große Bereicherung, so Leib Christi zu leben. Genau.
Was machen Sie denn? Das ist die letzte Frage. So jeden Tag, Sie kommen wann zur Arbeit? Womit fangen Sie an? Sie
dann? Ja, zwischen 7 und 8 bin ich auf der Arbeit, weil ich immer für mich finde, also ich möchte nicht gerne so in den Tag stolpern. Dann trinke ich eine gute Tasse Kaffee und gucke in meinen Terminkalender, was so anliegt, was vielleicht auch noch mit dem Team besprochen werden muss. Dann habe ich bis um 10:30 Zeit, Sachen im Büro zu erledigen, E-Mails zu beantworten, eventuell auch einen Hausbesuch zu machen. Und dann um 11 Uhr kommt mein Team. Das besteht aus jungen Leuten, die Bundesfreiwilligendienst bei uns machen. Wir haben einen Sozialarbeiter, eine Hauswirtschaftsleitung, die auch mit uns hier arbeiten. Und dann auch immer wieder Praktikanten und Ehrenamtlichen. Dann starten wir in den Tag mit einer Andacht, mit Gebet und was am Tag so anliegt. Und um 13 Uhr starten wir dann, öffnen wir unsere Tore, unsere Türen für unsere Gäste bis um 18 Uhr. Und dann gibt es einen Feierabendsegen. Da muss keiner bleiben von unseren Gästen, aber es ist ein Angebot. Und das sind so 10 bis 15 Minuten, die ich meistens gestalte mit einer lebenspraktischen Andacht. Da schaue ich immer schon auch, was gerade Thema ist bei unseren Gästen. Und dann wird geputzt. Und wir sagen immer, hier putzt jeder von der Chefin bis zum Praktikanten oder Praktikantin. Und dann liegen manchmal noch Termine für mich an, weil wir ja auch Teil von Ökumene hier sind, nicht nur hier in Hamburg, aber auch. Dann habe ich manchmal noch Sitzungen. Oder, ja, genau, ganz unterschiedlich, wie die Abenden aussehen.
Das hört sich nach einem aufregenden und vielseitigen Job an. Ich schiebe Sie jetzt, um bei dem schönen Bild zu bleiben, in die Hände von Dirk kurz mal, mit dem Kinderwagen natürlich. Hm?
Ja,
aber genau. Wäre das was?
Ja, das wäre was.
Kein Skript, kein Filter, no Bullshit. Mission out of control.
Ja, Frau Walz, das hört sich aber eigentlich gar nicht so militärisch an, obwohl Sie einer Kirche angehören, die sich Heilsarmee nennt. Und das auch ganz bewusst, wie ich, als ich vor ein paar Wochen bei Ihnen in Hamburg war, auch ganz bewusst sich so organisiert hat. Können Sie ein bisschen dazu erzählen, warum Sie als Kirche sich so militärisch aufstellen, zumindest von der Wortwahl her?
Genau, die Heilsarmee ist vor roundabout 160 Jahren gegründet worden in den Slumvierteln von London. Und damals ist die Heilsarmee relativ schnell gewachsen. Und einer der Gründe, warum man auch Armee genommen hat, die Armeestruktur auch, also ich bin auch im Rang einer Majorin, warum man das genommen hat, war einfach, um diese schnell wachsende Kirche auch, ich sag mal, in Ordnung zu halten oder in eine gute Form zu gestalten. Genau, und da hat man die Armee genommen. Und es wird überliefert, kann man in Büchern lesen, dass der Gründer der Heilsarmee mit ein paar Leuten zusammensaß und man überlegt hat, welchen Namen man sich gibt. Man hatte einen anderen Namen gehabt ganz am Anfang und dann haben sie gesagt, nee, wir wollen aber gerne Armee. Und dann hatten die Leute vorgeschlagen, die mit ihm da am Tisch saßen, eine Freiwilligenarmee. Und da wird gesagt, dass der William Booster, Gründer der Heilsarmee, gesagt hat, nee, freiwillig bin ich nicht, das durchgestrichen hat und hat gesagt, es geht hier wirklich um das Heil der Menschen, also Menschen wirklich die gute Botschaft von Jesus zu verkündigen. Und dazu bin ich berufen, dazu bin ich ausgesandt und deswegen Heilsarmee, also Salvation Army. Und manchmal kann man auch lesen oder hören, dass wir sagen, Liebe ist unsere stärkste Waffe oder wir sind die friedlichste Armee, die es gibt auf der Welt.
Ja, auch wenn Sie sich jetzt die friedlichste Armee der Welt nehmen, haben Sie trotzdem so mehr irgendwie eine militärische Struktur in der Heilsarmee?
Genau, das also, wenn man anfängt im vollzeitlichen Dienst, dann, also wenn man die theologische Ausbildung macht, dann geht man auf die Kadettenschule. Dann ist man Kadettin oder Kadett. Und wenn man dann ausgesendet wird als geistlicher Leiter, als Offizier, dann hat man die ersten 5 Jahre den Titel, den Rang einer Leutnantin oder eines Leutnants. Und dann von, jetzt darf ich keinen Fehler machen, vom 6. Dienstjahr bis zum 15. ist man Kapitänin oder Kapitän. Und dann wird man ab dem 15. Dienstjahr ist man Majorin. Also damit habe ich schon verraten, dass ich länger als 15 Jahre im Dienst bin. Das wird man alles automatisch. Aber es erklärt so ein bisschen, dass wir wirklich auch diese militärische Form haben und die einfach auch hilfreich ist. Also ich weiß, wenn jemand seine Uniform trägt, kann ich an den Sternen oder an dem Wappen erkennen, wen ich da vor mir habe, wo der gerade ist. Und das kann ganz hilfreich sein.
Nun hat man dann das Thema Heilsarmee irgendwie im Kopf als ja, Leute in Uniform, die irgendwie auf St. Pauli rumlaufen und Musik machen. Mhm. Ich beziehe mich da auf uralte deutsche Filme, die irgendwie auf St. Pauli spielen. Kennst du die auch?
Ja, die kenne ich auch, natürlich.
Das wird Ihnen wahrscheinlich überhaupt nicht gerecht, oder?
Nee, das wird uns nicht gerecht, weil das ist auch, ich sag mal, wie klein Fritzchen sich die Heilsarmee vorstellt. Und wir haben uns Gott sei Dank auch weiterentwickelt. Also wir tragen jetzt hier auf St. Pauli, dafür bin ich auch ganz dankbar, haben wir rote T-Shirts und rote Jacken, die uns erkenntlich zeigen als Heilsarmee. Da steht auch ganz groß vorne, aber auch vor allem hinten Heilsarmee drauf. Und das ist unsere Uniform hier vor Ort. Und am Sonntag wird man mich aber in meiner Uniform, wie man die auch in den Filmen sehen, also so mit Blazer und Rock und Uniformbluse, so, das ist dann schon. Aber unter der Woche trage ich die Uniform eigentlich selten und ich bin auch ganz dankbar dafür, weil tatsächlich das einfach praktischer ist, ein Pullover zu tragen und eine Hose, gerade auch in der praktischen Arbeit, die ich so tagtäglich mache.
Ja. Dennoch wird man sie wahrscheinlich aufgrund ihres Stresses erkennen, wenn man sie auf der Straße, wenn ihnen auf der Straße entgegenkommt. Machen Sie da auch besondere Erfahrungen oder eigene Erfahrungen, dass man sie gleich erkennt? Und ist das etwas anderes, als wenn Sie, ich sag jetzt mal, in Zivil unterwegs wären?
Also inzwischen, nach 6,5 Jahren St. Pauli, erkennen mich die Leute auch ohne Uniform, wenn ich privat unterwegs bin. Aber gerade am Anfang kann ich mich daran erinnern, dass Leute mich gegrüßt haben. Und ich wusste, also ich kenne die Person nicht. Aber das fand ich ganz interessant, dass Leute erstmal die rote Kleidung sehen und wissen, das ist von der Heilsarmee und denen kann man vertrauen. Die grüßen wir mal, die kennen wir. Das fand ich eine ganz interessante Erlebnis und dann auch immer wieder zu erleben, dass Leute uns hinterherrufen, Jesus lebt. Das ist ein bisschen dem geschuldet, dass in unserem Haus eine Leuchtreklame ist. Die wurde in den 70er Jahren dran gemacht. Da steht, Jesus lebt.
Nun ist es so, Sie haben gerade gesagt, Sie haben ein Haus, Sie gehen aber auch raus zu den Leuten, mitten ins Milieu St. Pauli. Das ist kein einfaches Milieu, würde ich mal sagen. Ne?
Ja, ich glaube, was heißt nicht einfach? Ich glaube, also jeder Ort, wo ich war, hatte seine Herausforderung. Vorher war ich in einer Kleinstadt und da gab es jetzt einen Menschen in Obdachlosigkeit in der ganzen Stadt. Den kannte auch jeder und hier ist es natürlich viel, viel mehr. Aber jede Stadt hat so seine Herausforderungen und St. Pauli auf jeden Fall auch. Aber St. Pauli ist tatsächlich, wenn man hier länger ist, auch wirklich wie ein Dorf. Und man kennt sich und gerade in der Corona-Zeit habe ich das wirklich zu schätzen gewusst, dass man füreinander sorgt. Und das werde ich wohl nie vergessen, dass wir haben Lebensmitteltüten verteilt auf der Straße in der Corona-Zeit. Und da weiß ich, dass einmal eine Frau da war und die hatte 3 Packungen Masken. Und das war eine Zeit, wo es keine Masken gab. Und die hat sie uns gegeben. Und dann war ich so ganz perplex. Und dann hat sie gesagt, die sind aber für euch als Mitarbeiter und für euch als Hauptamtliche und nicht für eure Gäste. Und dann habe ich gesagt, wir kommen wieder zu. Und dann hat sie gesagt, wir beobachten, was ihr jeden Tag macht. Und das schätze ich einfach hier. Ich weiß, St. Pauli ist ganz oft verschrien als laut und schrill. Und es ist auf jeden Fall laut und schrill hier auch. Aber es ist auch ein Ort, wo man sich umeinander kümmert, wo auch Nachbarn mal an der Tür klingeln und sagen, oh Mensch, da liegt gerade jemand, Menschenobdachlosigkeit auf dem blanken Boden. Habt ihr nicht noch eine Isomatte? So, und das finde ich einfach wunderbar, dass die Menschen, die hier leben und arbeiten, wirklich sich umeinander kümmern. Und wir sind einfach ein Teil davon. Und auch, ich würde sagen, ganz bescheiden, auch ein wichtiger Teil davon. Ja.
Wenn Sie die Heilsarmee in 2 Sätzen beschreiben würden, was macht die Heilsarmee tatsächlich?
Ich liebe dieses alte Motto, Suppe, Seife, Seelenheil. Der Gründer der Heilsarmee hat mal gesagt, einem hungrigen Magen kann man nicht gut predigen und das stimmt. Bevor nicht die Grundbedürfnisse gestillt sind wie Suppe, also etwas zu essen zu geben und auch anzubieten, neue Kleidung, sich duschen zu können, neuen Haarschnitt zu bekommen, kann man sich gar nicht um seine Seele kümmern, um sein Seelenheil, um dieses alte Deutsch und vielleicht auch ein bisschen alte Wort und verstaubte Wort zu nehmen. Und ich glaube, das ist aber ganz wichtig, dass wir eben dem Menschen ganzheitlich dienen und eben nicht nur dienen, indem wir die Menschen anpredigen, sondern als erstes mal so ganz praktisch ihnen helfen. Und ich habe immer wieder auch Gespräche mit Leuten, die ich auch lange schon begleite. Und da gibt es immer wieder Situationen, wenn man mit Leuten Behördengänge gemacht hat oder wo angerufen hat oder Formulare ausgefüllt hat, dass es irgendwann ein Punkt kommt, dass jemand sagt, wie schaffe ich das? Wie schaffe ich das, in meinem Alltag klarzukommen? Und dann erzähle ich, was mir hilft.
Sie haben es mit dem Seelenheil anderer Menschen zu tun, um die Sie sich kümmern. Wie ist es mit Ihrem eigenen Seelenheil? Sind Sie auch manchmal an Grenzen, wo Sie sagen, ich schaffe das nicht mehr, das ganze Elend, wenn es Elend ist, zu ertragen?
Ja, also ich glaube, das war mir von Anfang an wichtig, dass man sich selber, und das ist jetzt nicht beschränkt auf die Heilsarmee, wenn man eine geistliche Leitung hat, dass man sich von Anfang an drum kümmert und wirklich gut genährt zu sein, geistlich genährt zu sein. Und das bedeutet für mich, dass ich mir Predigten anhöre, dass ich mir Podcasts anhöre, wo ich einfach gestärkt werde und einfach auch Konsument sein darf. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ein gutes Backup zu haben. Also ich hatte in meiner ganzen Dienstzeit immer Menschen, wo ich wusste, den kann ich schreiben und kann sagen, bitte bete. Und die fragen jetzt nicht nach, für was, sondern die beten einfach. Und das ist wirklich wunderbar zu wissen. Und wir als Team haben hier auch jeden Tag, beschließen wir den Tag mit einer Top- und einer Flop-Runde. Und da darf jeder seinen Top und seinen Flop nennen.
Sie haben die Vorlage für die nächste Frage jetzt natürlich gerade selber gegeben. Was werden denn die Tops oder egal, ich stelle die Frage einfach nochmal. Sie haben die Vorlage gerade selber geliefert, Top und Flop. Was ist denn Top und was ist Flop gewesen heute?
Ja, das habe ich schon überlegt, weil ich nämlich nachher die Top- und Flop-Runde leite. Ich glaube, mein Flop ist, dass wir heute weniger Spenden bekommen haben. Wir haben Dienstag immer eine Lieferung an Lebensmitteln und da war wenig dabei. Und das ist mein Flop gewesen, weil wir dann einfach nicht mehr weitergeben können. Und mein Top ist, dass wir gerade ein großes Team von ehrenamtlichen Menschen haben, ganz unterschiedlich von dem ehemaligen NDR Reporter bis über eine junge Frau, die gerade eine Auszeit macht. Und jetzt haben wir gerade 3 Studenten von der Bibelschule da, Das ist tatsächlich mein Topf. Einfach so ein bunter Haufen an Menschen, die für längere oder für kürzere Zeit hier gemeinsam arbeiten und auch profitieren so von ihrem Wissen, was sie mitbringen. Das ist wirklich mein Top, das zu sehen, wie gut es klappt schon, obwohl es der erste Tag ist. Genau.
Ich habe noch eine persönliche Frage. Ja. Und zwar würde ich gerne wissen, leben Sie denn auch auf St. Pauli? Und wenn ja, wenn Sie da über die Straße laufen, wird Sie doch wahrscheinlich jeder erkennen und Sie haben eigentlich überhaupt keine Minute mehr frei, oder? Mhm.
Ja, also ich wohne nicht auf St. Pauli. Wir wohnen mit unserem Team. Wir haben eben so ein Jahresteam immer, leben wir im Norden von Hamburg. Aber es kommt schon mal vor, dass ich auf St. Pauli hier übernachte, gerade wenn es spät wird und morgens wieder früh ist. Und ich schätze aber tatsächlich, gerade an Großstädten, dass man auch wählen kann, sage ich mal, woanders einkaufen zu gehen. Also ich muss hier nicht auf St. Pauli bei dem berühmten Penny St. Pauli, Penny Reeperbahn, einkaufen gehen. Aber manchmal entscheide ich mich ganz bewusst dazu, dass Leute auch sehen, ich bin auch eine Privatperson. Also wenn ich dann bei Penny an der Kasse stehe und sagen, ach, du kaufst ja auch Weintrauben, sage ich, ja. Und die sind für dich? Ja, die sind für mich. Ich kaufe auch manchmal, wenn es schnell gehen muss, bei Penny ein, wenn uns noch irgendwas für die Suppe fehlt.
Mission Out of Control, der Podcast ohne Heiligenschein, garantiert.
Mich interessiert einfach, wenn Sie ja auch in St. Pauli als Mitglied der Heilsarmee erkennbar sind, sind Sie auch vielleicht als Kirche erkennbar. Mhm. Wir sind in einer Zeit, wo viele Menschen die Amtskirchen, sage ich jetzt mal, verlassen und den Rücken kehren. Wie nehmen Sie das wahr? Werden Sie auch als Kirche tatsächlich und als kirchliche Arbeit wahrgenommen?
Ja, also dadurch, dass an unserem Haus so steht, Jesus auf dem Kiez oder Jesus lebt, bleibt es nicht aus, dass Leute merken, okay, wir haben irgendwas mit Gott am Hut und sind dann noch ein bisschen schräg dazu. Das nehmen Leute auf jeden Fall wahr. Was ich aber ganz wichtig finde, ich stülpe niemand meinen Glauben über. Also ich rede immer davon, was ich erlebe und was mir hilft, wenn Leute da fragen. Ich erlebe aber schon, gerade wenn man Leute länger begleitet, dass da auch ein Interesse ist, wie man lebt, wie man auch überlebt, was vorhin ja gerade die Frage war, wenn man so viel Leid, also mit so viel Leid auch zu tun hat von Menschen. Und ich sehe da auch immer wieder eine Offenheit, über Glauben ins Gespräch zu kommen. Und manchmal, ich freue mich tatsächlich über Fragen, die manchmal auch ganz wild sind. Und manchmal, ja, genau. Also da ist auf jeden Fall ein Interesse da.
Vielleicht zum Schluss eine Frage. Sie kennen ja auch oder begleiten Menschen ja auch oft über lange Zeit. Mhm. Haben Sie so eine positive Geschichte, wo Sie sagen, ja, da hat sich was verändert durch unsere Arbeit oder da hat sich ein Mensch befreit aus Fesseln oder aus Gewalt oder was auch immer? Könnten Sie so eine Geschichte vielleicht zum Schluss erzählen, ganz konkret?
Ja, und ich glaube, wenn ich erzähle jetzt eine Geschichte, die so ein bisschen, wo man sagt, eventuell sagt, oh wow. Aber für mich sind es tatsächlich auch ganz oft die kleinen Geschichten. Also wir im Team feiern auch, wo Leute von außen gesehen kleine Schritte gehen. Also wenn einer unserer Gäste endlich es annehmen kann, dass er mal eine neue Jeanshose braucht oder bei unserer Kleiderkammer einkaufen geht. Und er sagt, oh doch, ich brauche dieses Angebot oder er nimmt das Angebot von der Dusche wahr. Das ist für uns, sage ich mal, in Anführungsstrichen Leute, die normal ihren Alltag bestreiten und auch regelmäßig duschen, jetzt nichts Besonderes. Aber für unsere Gäste, für manche unserer Gäste ist es wirklich etwas, was wir dann auch wirklich auch im Team feiern, wenn Leute wieder so kleine Schritte gehen, die für sie ganz groß sind. Und mich berühren tatsächlich immer wieder Geschichten, wo ich merke, dass ich vielleicht gar nichts gesagt habe und sich trotzdem ein Leben verändert hat. Und da muss ich immer wieder sagen, das ist Gott. Und ich erzähle eine konkrete Geschichte, die ist mir vor einer Zeit passiert. Da kam eine Person auf mich zu und hat gesagt, du hast mir wirklich geholfen. Und mich hat es eigentlich nie so interessiert, wie ich ihr geholfen habe, sondern wir waren immer im Gespräch. Und irgendwann hat die Person auch erzählt, dass ich ihr das Leben gerettet hätte. Und das, also das war mir gar nicht bewusst. Ich wusste, dass wir ab und zu mal sprechen, aber wirklich über Gott und die Welt und eher über die Welt als über Gott so. Und dann kam raus, dass unsere allererste Begegnung, die wir hatten, die ich auch schon fast vergessen hatte, die liegt auch schon ein paar Jahre zurück, an einem Abend, das war so typisches Hamburger Schiedwetter, es hat geregnet, das wusste ich noch. Ich hatte nicht unbedingt so viel Lust, unterwegs zu sein und habe es trotzdem gemacht. Und dann bin ich dieser Person begegnet. Wir sind als Zweierteam rausgegangen und sind dieser Person begegnet. Und die hat uns wirklich alles Mögliche erzählt. Und man hört hier die wildesten Lebensgeschichten, auch wirklich manchmal viel Elend. Und das war auch in dem Fall so. Und ich kann nur sagen, ich habe nur zugehört. Ich habe vielleicht mal genickt, aber mehr habe ich nicht gesagt. Und jetzt nach so einer langen Zeit, nach wirklich Jahren, hat mir die Person vor kurzem gesagt, dass ich ihr wirklich das Leben gerettet habe. Und sie tatsächlich in einer schwierigen Lebenslage war und tatsächlich in einem tiefen Loch war und nicht wusste, ob sie so noch weiterleben möchte.
Es hört sich sehr spannend an. Leider kommt dieser Podcast schon fast zu einem Ende. Wir würden noch mindestens drei Stunden weiter erzählen. Wenn jetzt Zuhörerinnen sagen, interessiert uns, möchten wir mehr darüber wissen, gibt es eine Homepage, wo man sich informieren kann über die Heilsarmee?
Ja, auf jeden Fall. Wir sind www.heilsarmee.de. Da erfährt man deutschlandweit, was wir so machen. Und da kann man auf eine Deutschlandkarte gehen. Und da geht man auf Hamburg und da kann man uns sehen, das Missionsteam Hamburg und das Corps Hamburg, Corps. Und dann sind wir auch noch auf Social Media aktiv. Das ist auf Instagram und auf Facebook. Da posten wir auch ab und zu etwas, was wir so tun. Und sonst gerne mal vorbeikommen, wenn man in Hamburg ist. Wir freuen uns über Gäste. Montags haben wir immer geschlossen, aber von Dienstag bis Freitag haben wir auf jeden Fall
auch. Das ist okay, wenn man einfach mal zu Ihnen kommt, ja? Und
ein kleines Gespräch. Auf jeden Fall, freue ich mich.
Auf einen kurzen genau. Snack würde man wahrscheinlich sagen. Oder so ähnlich. Ja. Ich kenne kein Hamburgisch, aber so. Frau Walz, wie verabschiedet man sich von einer Majorin der Heilsarmee? Gibt es da irgendeine Grußverabschiedungsformel oder so?
Ich wüsste jetzt nichts. Vielleicht die älteren Kollegen würden sagen, na Mareike. Nee.
Dann sage ich tschüss. Und der Dirk. Genau. Tschüss, Mareike Walz. Vielen Dank für dieses wirklich sehr, sehr interessante Gespräch. My Mission Out of Control, dem Podcast, Folge 26.
Tschüss, Frau Walz.
Tschüss.
5, 4, 3, 2, 1, 0.
Mission Out of Control. Der Podcast des Evangelisch-Lutherischen Missionswerks in Niedersachsen. Mit Dirk Freudenthal und Holger Trocher. Jeden zweiten Freitag neu auf allen gängigen Podcast-Portalen.